Hallo und herzlich willkommen zum Kinderherzen-Podcast, dem Podcast von und für Eltern und Familien herzkranker Kinder. Mein Name ist Nina Schwarzbauer, ich bin Journalistin und selbst Mama eines Sohnes, der mit einem komplexen Herzfehler zur Welt gekommen ist. Und weil ich weiß, wie viele Fragen, Unsicherheiten und Herausforderungen im Leben mit einem chronisch herzkranken Kind aufkommen, hole ich mir in jeder Folge fachkundige Antworten von ExpertInnen und lasse mich von den Erfahrungen anderer Familien inspirieren. Meine Gäste beantworten mir und euch in diesem Podcast unsere Fragen rund um den Alltag mit herzkrankem Kind, machen Mut und zeigen Wege auf, mit den besonderen Herausforderungen unserer Kinder umzugehen. Schön, dass du heute mit dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Mutmachgeschichte, in der wir eine ganz besondere Perspektive hören, nämlich die eines mittlerweile erwachsenen Herzkindes, das damals als eines der ersten Kinder in Deutschland die Fontan-OP erhalten hat und seit mittlerweile ungefähr 40 Jahren mit dem Fontan-Kreislauf lebt. Ich möchte erfahren, wie sie ihre Kindheit erlebt hat, welche Herausforderungen sie begleitet haben und was sie aus ihrer ganz besonderen Lebensgeschichte gemacht hat. Ulrike ist mir heute remote zugeschaltet. Hallo liebe Ulrike, herzlich willkommen im Kinderherzen-Podcast.
Hallo liebe Nina, schön, dass ich hier sein darf.
Ja Ulrike, erzähl mal, du hast mir im Vorgespräch schon gesagt, dass du, wenn ich mich richtig erinnere, mit 5 Jahren die Fontan-OP erhalten hast, richtig?
Ungefähr? Mit sechs Jahren.
Genau. Erinnerst du dich noch an die Zeit davor? Also gab es da schon ein Gefühl von Anderssein? Hattest du Einschränkungen, häufige Arztbesuche? Wie war die Zeit davor so für dich?
Also ich kann mich an die Zeit durchaus erinnern. Und die Zeit war, Einschränkungen weiß ich nicht, sicherlich Einschränkungen. Aber als Kind nimmt man das natürlich anders wahr. Also ich habe noch einen jüngeren, kerngesunden Bruder und wenn man uns beide miteinander vergleicht, dann fallen da natürlich schon Unterschiede auf. Also es war so, dass ich beispielsweise keine großen Gehstrecken geschafft habe. Für draußen hatten wir immer einen Rollstuhl und ich kann mich auch daran erinnern, dass wir zu Hause stand bei uns immer im Wohnzimmer eine Liege, wo ich mich jederzeit auch hinlegen konnte, wenn ich einfach K.O. und müde war. Genau. Das sind so Sachen, an die ich mich erinnere. Also.
Und habt ihr das in der Familie thematisiert? Also, keine Ahnung, Ulrike kann nicht so schnell laufen, Ulrike muss immer mal wieder ruhig machen oder so? Oder war das eher was, was so zwischen den Zeilen stattgefunden hat?
Also meine Eltern sind gegenüber anderen Familienmitgliedern sehr offen damit umgegangen. Also es wussten alle in unserer Familie, dass ich diesen Herzfehler habe. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob es da sozusagen so spezielle Anweisungen gab, so nach dem Motto, Ulrike braucht jetzt Pausen, weil eigentlich war das immer recht offensichtlich. Also man musste das eigentlich nicht vorher ansagen. Weil ich mich aber auch selbst, wenn ich gemerkt habe, ich kann nicht mehr, einfach hingesetzt habe. Und dann bin ich da halt auch sitzen geblieben.
Warst du im Kindergarten?
Ich war in einem Kindergarten, allerdings in einem, also es hieß offiziell Integrationskindergarten. Jetzt muss man noch dazu sagen, dass ich in der ehemaligen DDR geboren wurde und zumindest die ersten paar Jahre auch aufgewachsen bin. Und ich kann mich aber nur daran erinnern, dass in diesem Kindergarten eigentlich nur Kinder mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen waren. Von daher frage ich mich heute so, wen hat man denn wohin integriert? Aber das war vielleicht auch so ein bisschen das DDR-Label.
Okay. Das heißt, du hast schon gespürt, dass du, wenn dein Umfeld eher aus Kindern mit Einschränkungen, mit Besonderheiten bestand, dann hast du dich vielleicht gar nicht so groß anders gefühlt, oder doch?
Also so in der ganz jungen Kindheit, ich sag mal so bis zur Schule oder sagen wir mal bis so zur 3. Klasse, habe ich mich tatsächlich nicht großartig anders gefühlt, weil ich wirklich mit Kindern um mich herum war, die auch selber eine körperliche Einschränkung hatten. Das hat sich dann geändert, als ich in der 3. Klasse auf eine ganz normale Grundschule gegangen bin. Da war ich dann sozusagen die Einzige mit einer körperlichen Behinderung und alle anderen Kinder waren gesund. Da habe ich das dann natürlich gemerkt, dass ich anders bin als meine gesunden Klassenkameraden.
Und wie kam das mit dieser OP, die damals ja sicherlich noch extrem experimentell war? Also hast du die Zeit drumherum so ein bisschen mitgekriegt? War das irgendwie die einzige Alternative? Oder war das die größte Chance? Oder auch jetzt vielleicht im Rückblick, weißt du, was da passiert ist, wie diese Entscheidung gefallen ist?
Also ich weiß, dass die Ärzte meinen Eltern bei meiner Geburt gesagt haben, dass man diesen Herzfehler nicht korrigieren kann und dass ich vermutlich nicht alt werden werde. Also es gab sogar mal einen Arzt, der meiner Mutter gesagt hat, über das Thema Einschulung braucht sie sich keine Gedanken machen, so alt werde ich nicht.
Und ganz kurz mal, du hast ein klassisches Einkammerherz, kann man das so sagen, oder ist es ein anderer Herzfehler?
Nee, es ist ein Einkammerherz. Mhm. Okay. Genau, und ich habe dann im Alter von einem Jahr erstmal einen sogenannten Blalock-Torsig-Shunt bekommen, der einfach die Lungendurchblutung etwas verbessern sollte. Und danach gab es im Grunde keinerlei Therapieoptionen mehr. Also ich war zwar weiterhin so zu den normalen Herzkontrollen, aber es gab keine OP-Methode, die diesen Herzfehler hätte korrigieren oder, sagen wir mal, verbessern können, weil auch der Fontan-Kreislauf ist ja eigentlich eher eine palliative OP. Genau, und dann, ich weiß das gar nicht mehr, wie irgendwie hat meine Mama dann von der Möglichkeit der Fontan-OP erfahren. Und jetzt war es in der DDR natürlich ein bisschen schwierig, also einmal sich Informationen zu beschaffen. Andererseits war das nicht so, dass sie alle meine Krankenunterlagen in der Hand hatte, die sie irgendwo hinschicken konnte. Und sie hat dann, also es gab den Professor Lange in Berlin, der war allerdings im Westteil von Berlin. Und den hatte sie, ich glaube, von dem hatte sie die Möglichkeit der Fontan-OP irgendwie gehört und wollte bei dem nachfragen, ob das eine Möglichkeit tatsächlich für mich wäre. Und der brauchte natürlich medizinische Unterlagen. Und letzten Endes hat meine Mama dann über Umwege meine Krankenakte stehlen lassen. Oh Gott, damit sie einfach an die
Medizin-Krimi.
damit sie einfach an meine Unterlagen rankam, weil die brauchte der natürlich. Und ja, also das sind vielleicht auch nochmal politisch besondere Umstände gewesen damals. Ja.
Ja, wahnsinnig
genau,
spannend.
Und dieser Professor Lange hat sich das dann angeschaut und hat gesagt, jawohl, das wäre tatsächlich eine Methode, die für mich in Frage kommen würde. Mhm.
Aber der war in West-Berlin. Also ich vermute, es war jetzt nicht so, dass ihr gesagt habt, okay, super, dann machen wir einen Termin und fahren dahin.
Nee, das, also seine Einschätzung, das ging irgendwie per Post. Und also es wäre damals durchaus möglich gewesen, auszureisen aus der DDR eben für solche, sage ich jetzt mal, OPs, medizinischen Behandlungen. Das Problem war ja nur, man war ja in Westdeutschland oder auch in anderen Teilen nicht viel weiter. Also alle die älter sind als ich und diese OP-Methode bekommen haben, die sind tatsächlich entweder in den USA oder in Großbritannien operiert worden. Sodass wir da keinen Ausreiseantrag gestellt haben, beziehungsweise irgendwie hat sich dann eine Möglichkeit ergeben, dass es in der DDR einen Chirurgen gab, der dann gesagt hat, okay, wir probieren das.
Ah, okay. Mhm. Das heißt, diese OP, die dieser Chirurg bei dir durchgeführt hat, hat er selbst zum allerersten Mal gemacht?
Das weiß ich nicht genau. Ob das sozusagen sein erstes Mal war oder ob er doch schon ein paar Patienten vor mir damit operiert hat, das kann ich heute nicht mehr sagen.
Okay, aber es war auf jeden Fall sicherlich ein hohes Risiko, so, ne?
Ja, also meine Eltern haben im Grunde gesagt, 50-50, entweder es klappt oder es klappt nicht.
Hast du das gespürt damals? Hast du so die Tragweite, also sicherlich, ne, als Kind ist einem das ja nicht zu 100% bewusst, was das bedeutet, aber hast du gespürt, dass deine Eltern Angst hatten oder hast du Unsicherheiten gespürt oder hattest du auch selbst Angst?
Nee, also ich kann mich zumindest nicht dran erinnern. Das war aber schon, als wir sozusagen im Krankenhaus waren, in Vorbereitung auf die OP, da habe ich durchaus gemerkt, okay, da passiert jetzt irgendwas Großes, irgendwas Wichtiges. Das habe ich schon irgendwie gemerkt, aber dass meine Eltern da jetzt Angst haben oder auch, dass ich Angst hatte, da kann ich mich nicht dran erinnern.
Und du wusstest quasi auch nicht, was für eine Art OP das jetzt ist und was da auf dem Spiel steht, sondern, also, oder du wusstest jetzt auch nicht, dass es sein kann, dass du danach ein besseres Leben führen kannst, sondern du wusstest einfach nur, irgendwas passiert hier gerade.
Genau, also meine Eltern haben mir sicherlich erklärt, dass da jetzt eine Operation stattfindet und die sozusagen in kindgerechter Sprache jetzt mein Herz repariert, sodass es mir nachher besser geht. Ich denke, so haben sie mir das dann beigebracht, ja.
Okay. Und hast du noch Erinnerungen an die Zeit dann danach, nach der OP, also an die Krankenhauszeit oder so die erste Zeit danach, was sich verändert hatte und was so diese OP dann mit dir gemacht hat?
Also ich habe direkt nach der OP Erinnerungen, wo ich noch im Krankenhaus bin. Ich kann mich tatsächlich noch an den Moment erinnern, wo ich dann nach der OP zum ersten Mal die Augen wieder aufgemacht habe. Und da war es so, dass ich wirklich direkt das Gesicht meiner Mama vor mir hatte. Und dann wusste ich, okay, es ist alles gut und bin dann auch gleich wieder eingeschlafen. weil ich wahrscheinlich auch noch so voll mit Narkosemitteln war. Und ich kann mich eigentlich dann nur an die Zeit auf der Intensivstation erinnern. Also ich lag erst in so einem Dreibettzimmer. Ich in der Mitte, links von mir, lag auf jeden Fall ein kleineres Kind als ich, was auch recht häufig geweint hat. Das hat mich aber gar nicht so gestört. Vielmehr hat mich der ältere Mann, der neben mir lag, gestört, weil der ständig irgendwie so an sich rumgenestelt hat und ich so den Eindruck hatte, der zieht sich da irgendwelche Drainagen. Jedenfalls war bei dem irgendwie immer viel, viel Action am Bett. Das habe ich tatsächlich noch in Erinnerung. Und dann weiß ich, dass ich einmal nachts aufgewacht bin und mich gewundert habe, warum das draußen so, so hell und so laut ist. Mhm. Und ich habe erst viele Jahre später realisiert, dass das Silvester gewesen sein muss. Also Silvester von 1989 auf 90, das kam mir erst viele, viele Jahre später.
Okay.
Genau, und dann hatte ich noch kann ich mich noch an ein schönes, wirklich schönes Erlebnis eigentlich erinnern. Man hat mich dann irgendwann aus diesem Dreibettzimmer in ein Einbettzimmer gelegt, damit ich einfach auch ein bisschen Ruhe habe. Und da kam, ich glaube, fast jeden Tag eine Physiotherapeutin, die dann einfach mit mir wieder Laufen üben sollte, weil ich ja auch lange gelegen bin.
Und weißt du, wie lange warst du da nach der Operation, also auf Intensiv oder so, dass du liegen musstest?
Also ich weiß nur, dass ich am 14. Dezember operiert worden bin und habe dann, wie gesagt, Silvester die Raketen wahrgenommen. Also allein das müssten ja schon rein rechnerisch irgendwie 2 Wochen gewesen sein. Ich weiß aber nicht mehr, wie lange ich da insgesamt im Krankenhaus war. Also sicherlich länger, als es heute üblich wäre, einfach weil man noch keine Erfahrung hatte und eher so die Sorge hatte, hoffentlich passiert da jetzt nicht noch irgendwas. Deswegen ist man da lieber so ein bisschen übervorsichtig gewesen. Genau. Ja.
Du warst zu dem Zeitpunkt aber noch nicht in der Schule. Also du bist mit 7 dann eingeschult worden.
Genau, ja.
Okay. Und dann bist du irgendwann nach ein paar Wochen aus dem Krankenhaus entlassen worden. War dann da gleich ein spürbarer Unterschied für dich feststellbar? Also, dass du gemerkt hast, okay, Wahnsinn, jetzt muss ich mich gar nicht mehr so oft hinlegen oder dass was vorher funktioniert hat, funktioniert jetzt irgendwie viel besser oder einiges überhaupt auch erst zum ersten Mal? Oder kam das dann erst mit der Zeit?
Das kam eigentlich erst mit der Zeit. Also sicherlich auch, weil natürlich der lange Krankenhausaufenthalt mich geschlaucht hat. Aber das kam tatsächlich erst mit der Zeit, dass ich gemerkt habe, ich habe auf einmal ja Kraft, ich muss mich nicht mehr ständig ausruhen. Das kam erst im Laufe der Zeit.
Okay. Und dann so die Grundschulzeit, die Kindheit, hast du die als, naja, was heißt normal, ne? Normal ist immer irgendwie so ein doofes Wort, aber was für Erinnerungen hast du daran? Also wie hat es sich für dich angefühlt? Hattest du das Gefühl, du bist irgendwie manchmal außen vor oder gab es da eigentlich keine großen Einschränkungen? Wie war das für dich?
Also aus heutiger Sicht würde ich sagen, dass es ab der dritten Klasse tatsächlich relativ normal war. Also die ersten beiden Schuljahre war ich noch auf einer Schule für körperbehinderte Kinder. Und das war aber eigentlich eher so eine Vorsichtsmaßnahme, weil meine Eltern mir den Stress einer normalen Grundschule ersparen wollten. Also wir waren nachher in der Grundschule ab der dritten Klasse 30 Kinder in der Klasse. Und auf der Schule für körperbehinderte Kinder waren wir 8 Kinder in der Klasse. Also die Betreuung und Förderung war einfach eine ganz andere. Und dann nachher in der normalen Grundschule war es so, ich hatte tatsächlich so ein paar Sonderregeln. Also ich durfte nie am Schulsport mitmachen. Ich hatte immer eine Sportbefreiung, was ich nie schlimm fand, ehrlich gesagt. Und ich hatte auch, wenn wir in den Pausen die Klassenzimmer wechseln mussten, dann durfte ich mir dafür mehr Zeit nehmen. Also wir hatten immer nur so eine Pause von 10 Minuten. Und wenn ich wirklich über mehrere Etagen das Klassenzimmer wechseln musste, dann durfte ich mir dafür so viel Zeit lassen, wie ich gebraucht habe und durfte dann sozusagen auch zu spät zum Unterricht kommen, ohne dass es irgendwelche Konsequenzen für mich hatte.
Ihr Lieben, eine kurze Werbung in eigener Sache. Dieser Podcast wird zu 100% von den Kinderherzen finanziert und ist damit nur eines von vielen Projekten, mit dem sich die Stiftung für Forschung und Therapie für herzkranke Kinder und ihre Familien einsetzt. Regionale Niederlassungen an 3 großen deutschen Kinderherzzentren setzen sich auf verschiedenste Art und Weise dafür ein, das Leben herzkranker Kinder zu verbessern, zu verlängern und Herzfehler in Zukunft noch besser behandeln zu können. Um unseren Kindern weiterhin diese großartigen Chancen zu ermöglichen, ist der Kinderherzen e.V. neben dem Einsatz vieler Ärztinnen und Forschenden vor allem auf eines angewiesen: eure Spenden. Wenn ihr also diesen Podcast gerne hört, er euch hilft und ihr auch anderen Herzkindern und ihren Familien helfen möchtet, denkt doch, wenn ihr das nächste Mal etwas Geld übrig habt oder ein Geburtstag ansteht und ihr nicht wisst, was ihr schenken sollt, an eine Spende für die Kinderherzen. Damit helft ihr nicht nur Kindern wie unseren, ihr könnt die Spende durch einen Spendenbeleg auch steuerlich absetzen. Weitere Infos und einen Spendenlink findet ihr in unseren Shownotes oder unter www.kinderherzen.de. Und so im Umgang mit anderen Kindern, also Kinder können ja auch manchmal irgendwie echt gemein sein. Hattest du da das Gefühl, du bist in der Außenseiterrolle oder war das eigentlich nie ein Thema?
Das war für mich tatsächlich nie ein Thema. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich auch schon als Kind ein sehr kontaktfreudiger Mensch war und da auch aktiv auf andere Kinder zugegangen bin. Und zumindest, ich kann mich erinnern, in der neuen Grundschule war es auch so, dass auch da einige aus der Klasse aktiv auf mich zugekommen sind. Also da gab es eigentlich so Berührungsängste gar nicht. Ja, nee, kann ich mich, also meine ganze Schulzeit nicht dran erinnern, dass ich da irgendwie mal ausgegrenzt worden bin oder so Mobbing erfahren habe. Nee, hatte ich tatsächlich gar nicht.
Schön. Also ist, glaube ich, auch vielleicht gar nicht so unbedingt die Regel, ne? Gerade wenn du sagst, du hattest irgendwie auch so ein paar Sonderrechte oder so.
Ja, also ich habe das erst sehr viel später mitbekommen, dass es doch auch Leute in meinem Alter oder Eltern gibt, die da tatsächlich wesentlich mehr zu kämpfen hatten in ihrer Schulzeit, was ihre Mitschüler und Ausgrenzung angeht. Das habe ich tatsächlich nie so erfahren und habe dann erst festgestellt, so im Austausch, okay, das kann auch ganz anders laufen.
Also so sollte es ja natürlich nicht
Nee.
sein, weil niemand kann ja was dafür, ne? Aber also oft wirken ja die Gründe für Ausgrenzung auch recht beliebig. Deswegen hätte auch sowas ja einer sein
Ja.
können. Ja, umso schöner, dass es nicht so war.
Ja. Also das Einzige, wo ich mich dran erinnere, ist, dass mich mal eigentlich eine Lehrerin ausgegrenzt hat. Das war dann nachher schon in der Oberschule. Es ging darum, in der Projektwoche irgendwie eine Woche nach Paris zu fahren und die hat sich tatsächlich geweigert, mich mitzunehmen, weil die ja Angst oder Sorge hatte, dass mit mir währenddessen was passiert. Und da durfte ich tatsächlich von der aus nicht mitfahren, obwohl ich das gerne gewollt hätte und auch meine Eltern da gesagt haben, ja, natürlich fährst du damit. Also die haben sozusagen das Problem der Lehrerin eigentlich gar nicht verstanden. Ja.
Würde ich jetzt auch nicht verstehen und würde wahrscheinlich heute auch anders laufen, ne? Also, dass man
Wahrscheinlich, ja.
irgendwie versucht, das anderweitig möglich
Ja.
zu machen. Ja. Wie war es in der Pubertät für dich? Hattest du, ja, da irgendwelche Besonderheiten mit deinem Körper, ne? Wenn man vielleicht sowieso schon so ein bisschen mit seinem Körper struggelt oder da erstmal so reinwachsen muss, hattest du das Gefühl, ein Körper, der ja doch manchmal noch besondere Bedürfnisse hat, ist dann noch mal ein Stück anders? Oder hast du auch da das Gefühl gehabt, es ist eigentlich wie bei allen deinen Freunden, Freundinnen auch?
Also ich glaube, auch Pubertät ist bei mir relativ normal abgelaufen, vielleicht vom Zeitpunkt her ein bisschen später. Also ich glaube, ich gehörte da eher zu den Nachzüglern oder etwas später entwickelten. Was in der Zeit dann eher aufkam, ich weiß noch, zu meiner Zeit waren so diese Spaghetti-Träger-Tops furchtbar in Mode. Und das ist was ich nie angezogen habe, weil ich meine Narbe nicht zeigen wollte. Also ich hatte tatsächlich lange Zeit ein Problem, dass die Narbe nach außen hin sichtbar ist. Da kann ich mich dran erinnern.
Auch schon als Kind oder dann erst in der
Nicht.
Pubertät? Also bist du so im Badeanzug rumgelaufen
Ja,
oder
das ja.
so?
Als Kind kann ich mich nicht dran erinnern, dass mir das was ausgemacht hat, aber in der Pubertät nachher auf jeden Fall.
Wie ist es heute?
Heute ist mir das tatsächlich egal. Also irgendwann gab es dann da, ich weiß gar nicht mehr, irgendwann gab es da so ein Change. Ich kann gar nicht mehr sagen, wann. Also ich habe das Thema dann auch mal noch so ein bisschen bearbeitet und heute ist mir das egal. Also ich habe letztes Jahr noch kirchlich geheiratet und beim Brautkleid war ja klar, diese Narbe wird zu sehen sein. Und ich habe eigentlich im Brautladen gesagt, weil ich den Verkäuferinnen eigentlich da so ein bisschen die Angst nehmen wollte, dass sie die Narbe jetzt um Gottes Willen nicht verstecken müssen. Also wenn die jetzt zu sehen ist, dann ist das für mich absolut okay. Wir brauchen da jetzt kein hochgeschlossenes Hochzeitskleid aussuchen. Weil mittlerweile denke ich so, die gehört einfach zu mir und die darf man dann eben auch sehen. Also ich will jetzt nicht Maßnahmen ergreifen, um sie zu verstecken. Ja.
Ja, es ist irgendwie auch so eine Frage der Perspektive, ne? Also mein Sohn sagt auch so, das ist seine Superheldennarbe, weil er als Baby schon ein Superheld war und so. Also ja, also manchmal habe ich auch das Gefühl, es kann auch ja was Stärkendes sein, so das so nach außen zu tragen, was man schon alles geschafft hat. Stelle ich mir jetzt vor. Ich habe es ja nicht selbst, aber
Na, in der Pubertät war
kann
für
man, glaube ich,
mich
so und so sehen.
eher so das Problem, dass ich das tatsächlich kosmetisch und optisch nicht schön fand. Und auch, weil das ja was ist, was dann jeder sieht und jeder guckt, oder so zumindest mein Eindruck, es guckt jeder dahin. Und das fand ich einfach unangenehm, wenn ich schon in die U-Bahn einsteige. und merke, der Typ, der einem da gegenübersteht, der guckt jetzt wirklich direkt dahin. Ich fand es immer als unangenehm. Und deswegen...
Ja, weil man so viel von sich preisgibt.
Ja, genau.
So, ne? Wo man jetzt gar nicht irgendwie so mit Fremden ja so engen Kontakt will oder so, dass sie so viel über einen wissen.
Ja, verstehe. Ja, und selbst wenn jemand gefragt hat, also eine Zeit lang fand ich das dann eigentlich cool, wenn wirklich jemand fragt. Und heute denke ich aber auch, heute will ich das gar nicht mehr, weil das ist sowas Persönliches, das geht ja nicht irgendjemand auf der Straße irgendwas an, was da passiert ist.
Wie ist es generell? Würdest du sagen, es ist ein Lebensthema für dich gewesen, so deine Herz-OP, deine Kreislaufsituation? Oder würdest du sagen, es tritt in manchen Phasen mal wieder so in den Vordergrund, aber eigentlich ist das nichts, was jetzt für dich irgendwie vordergründig war, so, also über dein Leben gesehen bisher?
Ich würde sagen, dass es eher Phasen sind, wo das immer mal wieder im Vordergrund ist. Also ich stehe jetzt nicht jeden Morgen auf und denke, ach Mensch, ich habe ja einen Herzfehler, so, ja. Sondern es gibt Tage, da ist das einfach präsenter, weil ich die körperlichen Einschränkungen einfach mehr merke. Oder es gibt Phasen, wo es mir gesundheitlich einfach nicht so gut geht. Da ist das natürlich sehr viel präsenter. Mhm. Und dann gibt es Phasen, wenn sozusagen... ja, keine außergewöhnlichen körperlichen Symptome sind, dann ist das für mich auch irrelevant und dann denke ich da nicht dran. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel Treppen hochlaufe, ich weiß, ich komme Treppen einfach schlecht hoch, aber das ist jetzt nicht bei jedem Mal, wo ich morgens auf Arbeit die Treppen hochlaufen muss, dass ich denke, ach ja, scheiß Herzfehler. So, das gehört einfach dazu, so wie für andere Leute irgendwie eine Brille mit dazu gehört oder so. Ja.
Mhm. Gab es denn Momente so, wo du gesagt hast, da fühle ich mich jetzt echt irgendwie benachteiligt oder ungerecht behandelt oder nicht gesehen so irgendwie? Das ist also einfach unfair. Also mal davon abgesehen, dass es ja sowieso irgendwie nicht fair ist, dass manche gesund sind und manche krank so, ne? Aber also mit dieser Einschränkung dann zu leben, ist ja dann sowieso schon die eine Sache. Aber manchmal hat man ja dann noch das Gefühl, vielleicht so, okay, aber dafür bekomme ich irgendwie einen Ausgleich oder es wird irgendwie gesehen oder also kann mein Leben entsprechend gestalten und manchmal vielleicht auch nicht. Ist dir da irgendwas mal passiert, wo du sagst, daran hatte ich echt zu knabbern?
Zu knabbern würde ich jetzt nicht sagen, aber ich fand das Thema Berufswahl sehr schwierig für mich, weil ich da zum ersten Mal gemerkt habe, ich kann das, was ich eigentlich gerne machen würde, aufgrund meines Herzfehlers nicht machen. Beziehungsweise...
Inwiefern? Was wäre das gewesen?
Ich hätte tatsächlich gerne entweder Medizin studiert oder wäre Kinderkrankenschwester geworden und habe dann von den Ärzten immer zu hören bekommen, um Gottes Willen, bloß nicht, das stehst du niemals durch. Heute würde ich ihnen da auch recht geben, aber so mit Anfang 20 denkt man ja noch, man kann irgendwie die ganze Welt haben. das war ein sehr schwieriges Thema, weil ich da, wie gesagt, gucken musste, was mache ich denn jetzt? Ich muss mich jetzt sozusagen an den Herzfehler anpassen. Dann musste ich ja auch zum ersten Mal... ja, Leute davon überzeugen, dass ich das trotz meines Herzfehlers kann. Also ich erinnere mich an das Vorstellungsgespräch für die Ausbildung zur Diätassistentin und ja, musste mir dann sozusagen die Frage gefallen lassen, ob ich denn der Ansicht bin, dass ich diese Ausbildung hier wirklich schaffen werde. Das war sozusagen...
Woher wussten die überhaupt von deinem Herzfehler? Hattest du es mit angegeben? Weil eigentlich jetzt ist es ja, könnte man für sich behalten.
Ich weiß nicht mehr, ob ich es in die Bewerbung schon mit reingeschrieben habe oder ob ich das dann beim Vorstellungsgespräch mit erwähnt habe. Ich habe es auf jeden Fall erwähnt, weil ich jemand bin, der gerne mit offenen Karten spielt. Und ja, darüber haben sie es im Grunde dann erfahren.
Also ich weiß ja, dass du jetzt Diätassistentin bist, deswegen gehe ich davon aus, dass du die Ausbildung auch gemacht hast und dass du da in dem Bewerbungsgespräch überzeugt hast. Ist denn das jetzt was, wo du sagst, im Nachhinein Ist das auch gut? Also ich bin fein mit der Entscheidung und ich traue jetzt dem ursprünglichen Weg oder dem ursprünglichen Gedanken nicht mehr nach? Oder ist das schon noch was, was immer mal wieder zurückkommt?
Da ich ja heute auch als Diätassistentin am Ort des Geschehens arbeite und sehe, was unsere Ärzte und auch Krankenpfleger für einen Stress haben, denke ich mir heute, zum Glück habe ich diese Berufe nicht erlernt. Ich würde dem Stress einfach gar nicht standhalten. Das war mir mit Anfang 20 so natürlich auch nicht bewusst. Was heißt es denn? Wie sieht denn das reale Berufsleben später aus? Ja, und ich glaube, das ist was, was für viele sehr, sehr schwierig einzuschätzen ist, weil Ausbildung ist das eine und das wirkliche Berufsleben nachher ein komplett anderes.
Wie sieht denn dein Alltag heute aus? Also du sagst ja schon, du hast beruflich ein paar Einschränkungen von der Stressbelastung, vom Treppensteigen, also auch körperlich. Ich weiß jetzt aus dem Vorgespräch, du hast auch gerade mit Herzrhythmusstörungen zu kämpfen. Wie sieht dein Alltag heute aus? Also was geht gut, was ist schwierig und wie gehst du damit um, wenn Dinge, die für andere selbstverständlich sind, für dich vielleicht nicht so funktionieren oder nicht planbar sind?
Also wenn ich einen normalen Alltag habe, also sprich einen Alltag ohne Herzrhythmusstörung, im Moment ist mein Alltag irgendwie ein völlig anderer als sonst, dann merke ich natürlich gerade im Beruf, dass ich da sehr schnell an meine Grenzen stoße. Also dass mich das Berufsleben, die Arbeit sehr, sehr viel Kraft kostet. Und ich merke, es hat sicherlich auch was einfach mit dem Älterwerden zu tun, dass ich mehr Pausen brauche. Und da merke ich im Vergleich zu gesunden Freunden meines Alters, ich sag mal so, die freuen sich auch, wenn sie Mittagsschlaf machen können. Aber bei mir ist es sozusagen, es ist gar nicht die Frage, ob, sondern der gehört einfach mit dazu, weil sonst habe ich für den restlichen Tag eigentlich keine Kraft mehr. Oder Pausen nehmen bedeutet ja im Grunde auch, dass dann andere Sachen wegfallen. Also man mitunter auch Ereignisse oder Veranstaltungen absagen muss, auf die man sich eigentlich gefreut hatte, aber merkt, der Körper braucht jetzt eigentlich gerade eine Pause und es wäre jetzt sinnvoller, sozusagen das Wochenende zu Hause zu verbringen, als irgendwie auf die Feier zu gehen oder auf die Veranstaltung zu gehen. Und das ist was, womit ich im Moment noch sehr, sehr hadere, weil ich eher so, ich merke immer, da geht was verloren. Also ich werde da irgendwie, doch ausgeschlossen. Ich kann jetzt nicht mit dabei sein und ich verpasse was.
Hast du da generell was für dich gefunden? Irgendwas, was dir da hilft oder was du für dich dann nutzen kannst, wenn solche Situationen aufkommen, also sowohl im Kleinen jetzt, dass du irgendwo nicht hingehen kannst, als auch im Großen eben, wenn die Berufswahl oder andere große Lebensthemen sich einfach so nicht umsetzen lassen. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, dann mache ich das oder dann denke ich so oder also irgendwelches Werkzeug, irgendwas, was du vielleicht dir so angeeignet hast?
Na, ich gucke dann immer, dass ich mir das, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich fahre jetzt das Wochenende nicht weg, sondern ich bleibe jetzt das Wochenende zu Hause, dann gucke ich schon, dass ich mir das aber an diesem Wochenende zu Hause irgendwie besonders schön mache. Also dass ich mir hier vor Ort irgendwie was vornehme oder was tue, was mir einfach gut tut. Genau, und auch bei anderen Themen, wo ich jetzt, also auch beim Berufswahl habe ich ja gemerkt, ich wollte immer in den medizinischen Bereich und habe dann einfach nach einer Alternative geschaut. Also was gibt es denn, ich meine, im medizinischen Bereich gibt es so viele andere Berufe. Gibt es da vielleicht einen, der eher zu mir und zu meinen körperlichen Einschränkungen passt? Genau, und ein Thema fällt mir jetzt noch ein. Also es ist auch so, dass mein Mann und ich keine Kinder haben, einfach weil man mir immer davon abgeraten hat, eigene Kinder zu kriegen. Und das aber schon ein Thema war, wo ich gemerkt habe, oh, ich oder meine Vorstellungen waren, so vom idealen Leben gehörte für mich eigentlich ein Kind mit dazu. Und es ist heute eher so ein bisschen ins Gegenteil, dass ich so das Gegenteil sehe. Also ich versuche immer die Vorteile eines kinderlosen Lebens zu sehen. Also dass ich zum Beispiel dann sage, hey, ich kann am Wochenende ausschlafen. Da steht nicht um 6 Uhr jemand an meinem Bett und sagt, Mama, spielen.
Das stimmt.
Ja, oder dass ich einfach völlig, oder mein Mann und ich völlig unabhängig sind, dass wir sagen, wir können jetzt auch mal spontan am Wochenende wegfahren, ohne dass wir jetzt gucken müssen, wo kriegen wir einen Babysitter her. Also ich versuche dann eher zu sehen, die positiven Sachen zu sehen, die ich jetzt am Nicht-Mama-Sein habe.
Gelingt dir das? Also kannst du es so sehen?
Meistens, ja.
Und gibt es da etwas oder jemanden, der dir da geholfen hat? Also das ist ja schon, sage ich mal, eine wahnsinnige Stärke, ne? Also wenn man an solchen Themen nicht zerbricht oder das nicht jetzt dauerhaft mit sich rumträgt, sondern, also wie du jetzt sagst, sogar auch noch was Positives daraus ziehen kann. Kam das so aus dir raus oder hat sich das irgendwie entwickelt oder hat dir da jemand oder etwas geholfen auf dem Weg dahin?
Also speziell beim Kinderthema habe ich da, als das aufkam, ich muss dazu sagen, das kam relativ überraschend und auf mich herein und auch zu einem Zeitpunkt, wo dieses Thema für mich überhaupt keine Rolle gespielt hat. Also ich war da mitten in der Ausbildung, als sozusagen mir ein Arzt, den ich eigentlich auch nicht kannte, beziehungsweise der mit mir im normalen Alltag nicht so viel zu tun hat, als der dieses Thema aufbrachte. Und da habe ich mir, also da bin ich wirklich in so ein Loch gefallen und habe mir dann tatsächlich professionelle Hilfe und Unterstützung gesucht und habe das dann mit der im Grunde aufgearbeitet.
Okay.
Ja.
Und würdest du sagen, also für mich klingt es gerade so, dass du dich ganz viel mit dir selbst beschäftigst und mit dem, was dir möglich ist, vielleicht auch nicht. Und Entscheidungen, die viele Menschen vielleicht eher so impulsiv treffen, sehr überlegt angehst und dir sehr viele Gedanken darüber machst. Ist das auch was, wo du sagst, das ist auch was mein Leben irgendwie ausmacht, dass du es dir sehr bewusst so gestaltet hast, wie es für dich heute passt oder dass du vielleicht mehr angekommen bist als viele andere, die so ein bisschen so einfach mit dem Strom mitgeschwommen sind?
Ich würde sagen schon. Also ich bin schon jemand, der eher plant. Sicherlich gibt es auch Sachen, die spontan auf einen drauf zukommen oder wir waren vor, ich glaube, 2 oder 3 Jahren ist es jetzt her, waren wir in einem Urlaub segeln. Und als wir damals die Anfrage bekommen haben, ob wir da mit wollen, mussten wir die Entscheidung relativ schnell treffen. Und ich habe, was für mich total untypisch ist, gesagt, jawohl, das machen wir jetzt einfach mal. Und nachdem ich dazu gesagt hatte, habe ich aber hinterher gemerkt, oh, vielleicht hätte ich das doch noch mal ein bisschen durchdenken müssen, weil mir waren viele Sachen eigentlich gar nicht klar, die mir erst dann danach gekommen sind und aus heutiger Sicht. Also wir haben den Trip dann tatsächlich gemacht, aber aus heutiger Sicht hätte ich, glaube ich, ein paar mehr Vorbereitungen getroffen. Ich bin da einfach so völlig entgegen meiner Natur. Wir machen das jetzt einfach so. Was soll dagegen sprechen? Und im Grunde sprach auch nichts dagegen, gesundheitlich. Aber ich hätte, glaube ich, doch noch 1, 2 andere Vorkehrungen getroffen. So im Nachhinein. Ja. Also es ist einfach, ich merke, wenn ich Dinge plane, dieses Planen erleichtert mir gewisse Sachen, so unvorhergesehene Dinge, die dann plötzlich auf einen noch einprasseln und um die ich mich dann ad hoc kümmern muss. Das erzeugt bei mir viel, viel mehr Stress, als wenn ich mich vorher in aller Ruhe mit dem Thema beschäftige und mir da Zeit nehme zum Nachdenken und zu überlegen, okay, wie kann ich das jetzt umsetzen? was nicht heißen soll, dass ich nicht auch mal spontane Sachen mache, aber die meisten Dinge sind tatsächlich geplant.
Und würdest du dein Leben heute, so wie es ist, also mit allen Einschränkungen, aber eben auch all dem, was möglich ist und ja, so in der Fülle dessen, was es ausmacht, würdest du sagen, das fühlt sich für dich gut an, das ist irgendwie ein gutes Leben? Oder sagst du, ja, es hat solche und solche Seiten, aber es ist schon auch echt schwierig?
Also grundsätzlich würde ich sagen, dass ich schon ein sehr gutes Leben habe. Und wenn ich mich mal mit gesunden Gleichaltrigen vergleiche, dann merke ich bei ganz vielen, irgendwie hat jeder sein Päckchen in diesem Leben zu tragen. Also die sind jetzt zwar vielleicht körperlich gesund, aber da gibt es irgendwie in der Familie ganz viel Krach. Ja, und ich habe das Glück gehabt, wirklich in so einer Bilderbuchfamilie groß zu werden. Dafür bin ich sehr dankbar. Und es gibt sicherlich immer mal wieder Phasen, die einfach schwierig sind. Wie jetzt gerade zum Beispiel. Ich habe jetzt gerade eine sehr schwierige Phase. Aber man weiß ja auch so aus der Lebenserfahrung raus, das ist ja nichts, was für immer anhält, sondern das ist ja auch was wieder vorübergeht. Und danach gibt es auch wieder gute Phasen, wo man das Leben ein bisschen entspannter angehen lassen kann. Also
gerade ist es schwierig für dich wegen der Herzrhythmusstörungen,
ja,
oder?
Genau.
Ja, ja. Weil es so wenig planbar ist und weil du nicht weißt, wohin das so führt und geht und ob sich es wieder entspannt und wann du medizinische Unterstützung brauchst und so weiter, weil es so unvorhersehbar ist.
Nee, das jetzt gerade nicht, sondern es ist eher so, dass die mich jetzt das erste Mal wirklich richtig einschränken. Also, dass ich bin gerade nicht in der Lage, arbeiten zu gehen zum Beispiel. Ich muss wirklich jeden Tag gucken, was ist heute möglich. Und das habe ich sonst nicht. Also ich merke sonst eher, dass ich eigentlich ein recht gutes Energie- oder Kraftlevel habe, beziehungsweise relativ gut belastbar bin und eher so bei anstrengenden Sachen gucken muss, okay, packe ich das heute? Und im Moment ist aber so jeder Tag so, dass ich gucken muss, okay, was schaffe ich denn heute? Das habe ich sonst nicht, aber ich weiß, das ist jetzt Abhilfe in Sicht und ich hoffe einfach, dass sich das danach dann einfach wieder bessert.
In Form einer weiteren OP oder Medikamenten oder?
Nee, weder noch, sondern es wird jetzt eine sogenannte Ablation gemacht. Also man guckt jetzt im Grunde, wo genau kommen die Rhythmusstörungen im Herzen her und kann dann diese Stellen, wo sozusagen die Erregungsleitung falsch läuft oder die Signale falsch laufen, die kann man dann veröden. Und dann sollte der Rhythmus dann sollte das Herz wieder im richtigen Takt schlagen.
Okay, verstehe. 100 Sekunden Herzwissen. Herzrhythmusstörungen. Herzrhythmusstörungen, also ein zu schneller, zu langsamer oder unregelmäßiger Herzschlag, betreffen viele junge und erwachsene Menschen mit angeborenem Herzfehler, kurz JEMAS oder EMAS. Warum eigentlich? Die häufigste Ursache liegt in der Operation selbst. Narbengewebe am Herzmuskel oder an den elektrischen Leitungsbahnen kann die natürliche Reizweiterleitung stören. Auch veränderte Herzkammern oder langjähriger Druck auf bestimmte Herzabschnitte spielen eine Rolle. Besonders betroffen sind Menschen mit komplexen Herzfehlern wie Fallot'scher Tetralogie, TGA oder Einkammerherzen. Herzrhythmusstörungen treten oft erst Jahre oder Jahrzehnte nach der OP auf, manchmal schleichend, manchmal plötzlich. Symptome können sein Herzstolpern, Schwindel, Leistungsknick, Kurzatmigkeit oder sogar kurze Ohnmachtsanfälle. Behandelt wird je nach Art der Störung mit Medikamenten, Katheterablation oder bei schwerwiegenden Formen einem Herzschrittmacher oder Defibrillator. Wichtig ist, EMAS sollten regelmäßig in spezialisierten Zentren kontrolliert werden, auch wenn sie sich gut fühlen. Denn Rhythmusstörungen können unbemerkt bleiben und trotzdem gefährlich sein. Die gute Nachricht: Mit frühzeitiger Diagnose und passender Behandlung lassen sich viele Rhythmusstörungen gut in den Griff bekommen. Und der Alltag bleibt lebenswert und aktiv. Bist du mit anderen, die jetzt in deinem Alter mehr oder weniger auch einen Fontankreislauf haben, vernetzt? Also weißt du, ob das generell ein Thema ist, wird mit der Zeit?
Das Thema Herzrhythmusstörung?
Ja.
Oder, also ich bin sehr vernetzt, natürlich überwiegend mit anderen Fontanpatienten, aber auch mit Leuten, die andere Herzfehler haben. Und beim Fontan ist es sehr unterschiedlich, weil es auch einfach so ein bisschen auf die OP-Methode ankommt. Also so wenn ich das richtig weiß, die neueren OP-Methoden, da ist es so, dass die weniger anfällig sind für Herzrhythmusstörungen. Bei den ganzen alten Methoden ist es so, dass die eher anfällig sind für Rhythmusstörungen. Also ja, es gibt durchaus Leute, die Herzrhythmusstörungen haben, auch von den Älteren. Es gibt aber noch ganz andere Probleme, die beim Fontan im Laufe der Zeit auftreten können, die ich jetzt glücklicherweise nicht habe. Man sagt beim Fontan eigentlich immer, das ist so eine Blackbox. Das kann irgendwie keiner vorhersehen. Das ist so eine Wundertüte und man muss dann damit umgehen, wenn es kommt sozusagen. Wenn die Blackbox wieder was ausspuckt.
Wie wichtig ist dir so der Austausch mit anderen? Also wenn du jetzt gerade sagst, du bist sehr vernetzt, tut dir das gut? Ist das was, was du auch schon länger machst so? Oder machst du das eher, um anderen quasi von deiner Erfahrung was mitzugeben?
Ich würde sagen, das beruht sehr auf Gegenseitigkeit. Also einerseits, dass ich Dinge weitergeben kann. Andererseits erfährt man aber gerade im Bereich Selbsthilfe sehr viele Dinge, die einem die Ärzte nicht unbedingt sagen. Und das jetzt gar nicht irgendwie aus Böswilligkeit oder so, sondern weil das eine, die Ärzte haben so dieses, ich sag mal, theoretische und Medizinlehrbuchwissen. Und wir Patienten haben dann so das Wissen aus dem Alltag. Also wie gehe ich mit bestimmten Situationen im Alltag um? Das kann mir ja kein Arzt der Welt sagen. So. Und ich finde im Grunde beides wichtig. Einerseits natürlich so die medizinische Expertise, andererseits auch die Erfahrung von anderen. Wie gehen die mit bestimmten Dingen um? Also ich habe da schon durchaus auch viele hilfreiche Tipps bekommen, wo ich weiß, das hätte mir ein Arzt niemals sagen können.
Okay. Wenn du jetzt jemanden treffen würdest, eine Familie, einen Elternteil eines Kindes, das jetzt gerade ganz am Anfang dieses Fontanweges steht, was würdest du denen mitgeben wollen? Was vielleicht aus deiner persönlichen Erfahrung oder auch was, wo du sagst, das hätte ich jetzt rückblickend irgendwie anders gemacht? Was wären so deine Tipps oder Erkenntnisse?
Ja, also natürlich erstmal Mut machen. Also ich finde so ein Herzfehler, auch wenn die Einkammerherzen natürlich so zu den schwersten Herzfehlern gehören, dass das nicht unbedingt ein Todesurteil ist und dass aus den Kindern wirklich was werden kann. Ja, und zwar selbstständige Erwachsene. Ja, zum einen natürlich durch die medizinische Behandlung, da sind wir ja nun heute doch sehr viel weiter als zu meiner Zeit. Und dann, was ich immer wieder feststelle und was ich ganz wichtig finde, ist so, dass Eltern auch irgendwann loslassen und Kinder ihre eigenen Sachen machen lassen, damit so ein Kind eben auch selbstständig werden kann. Natürlich immer altersentsprechend. aber ich beobachte, wenn ich so andere Familien beobachte, ganz häufig, dass da ja so diese Helikoptereltern rund um ihr Kind herumschwirren oder dieses Kind einfach in Watte gepackt wird, wo ich denke, das Kind oder das teilweise sogar nicht nur denke, sondern das teilweise auch bei den Erwachsenen sehe, dass die später im Leben total unselbstständig sind, einfach weil man ihnen das früher gar nicht zugetraut hat. Ja, ich meine, natürlich habe ich Unterstützung, sei es jetzt durch meine Eltern, durch meinen Mann, durch Freunde. Aber ich kann ja ansonsten ein selbstbestimmtes Leben leben. Und ich finde, das sollte doch irgendwie das Ziel des Ganzen sein, dass auch das Kind dann als Erwachsener ein selbstständiges Leben führen kann. Das kann es aber meiner Ansicht nach nur, wenn es eben auch die Möglichkeit bekommt, Dinge auszuprobieren, vielleicht auch mal auf die Nase zu fallen. Ja, und weiß, okay, so funktioniert es nicht, also muss ich einen anderen Weg einschlagen. Und das lernt man eben nur, indem man Dinge selber ausprobieren kann.
Ja. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein schönes Schlusswort. Mutig sein und ja, sich irgendwie ins Leben werfen, ne? So gut es eben geht.
Genau, ja.
Ja, liebe Ulrike, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und dass du so offen aus deinem Leben erzählt hast. Ich bin mir ganz sicher, dass das unheimlich vielen Eltern Mut gemacht hat und eben, wie du gesagt hast, ja, auch zu sehen, dass es eben kein schweres Schicksal sein muss, so ein schwerer Herzfehler, sondern dass das auch sehr viel Positives beinhalten kann, ein Leben mit Fontankreislauf. Und ja, ich glaube, dafür bist du das beste Beispiel. Vielen, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne.
Euch danke ich fürs Zuhören und sage Tschüss und bis bald.
Danke, dass du auch in dieser Podcast-Folge wieder reingehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest was draus mitnehmen. Viele weitere Infos und Links zum Thema findest du wie immer auch in unseren Shownotes. Und wenn du uns gerne hörst, was wir natürlich sehr hoffen, dann abonniere uns doch gleich, um in Zukunft keine Folge mehr zu verpassen. Natürlich freuen wir uns auch über eine positive Bewertung auf deiner Podcast-Plattform und wenn du uns teilst, empfiehlst und anderen Herzkind-Familien von uns erzählst. Oder hast du vielleicht Fragen, Wünsche, Themenideen oder sonstige Anregungen? Dann schick uns die gern an podcast@kinderherzen.de. Schön, dass du heute mit dabei warst. Danke für deine Unterstützung und von Herzen alles Liebe aus München. Tschüss und bis zum nächsten Mal.